Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor es losgeht, nochmal unsere Bitte an euch. Abonniert doch unseren Kanal, teilt unsere Videos, liked, subscribed. Wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung beim Aufbau und Wachstum unseres kleinen, aber feinen Kanals.
Ist nur ein kleiner Knick. Macht nicht viel Arbeit, tut's einfach.
Und tut nicht weh und kostet nichts. Wir freuen uns. Vielen herzlichen Dank. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mich jetzt schon seit längerem ein bisschen umgetrieben hat, weil es einen Begriff umfasst, der gar nicht mehr so in unserer Gesellschaft en vogue ist und auch nicht mehr relevant zu sein scheint und worunter man auch gar nicht weiß, was man alles darunter fassen soll. Und zwar der Begriff der Sünde.
Oha.
Ja, genau. Sündhaftes Verhalten. Was ist Sünde? Was ist ein Fehler? Ab wann ist ein Fehler eine Sünde? Wie kann man damit umgehen? Und ich dachte, ich nehme dieses Thema heute mal mit, zu fragen, ja, was ist eigentlich Sünde? Weil die jüngere Generation ist das kein geläufiger Begriff mehr. Wie würdest du zunächst erstmal ganz allgemein Sünde als Begriff definieren?
Also für mich ist Sünde als gläubiger Mensch erst einmal ein Abgesondertsein von dem, was Gott ist, wer Gott ist, wie Gott ist und was er im Grunde genommen mit uns und für uns möchte. Das klingt zunächst einmal ganz abstrakt, aber ich glaube, es ist durchaus nachvollziehbar, dass der Begriff des Sündigen eben halt ein Abgesondertsein ist. Und der Begriff ist theologisch aufgeladen, hat also mit Religion, Religiosität, mit dem persönlichen Glauben zu tun. Insofern sind wir da ziemlich schnell bei Gott. Also es ist das Abgesondertsein von Gott.
Dann könnte ich es mir ja ganz einfach machen, könnte sagen, wenn ich nicht an Gott glaube, dann gibt es auch nichts, wovon ich abgespalten bin. Dann stellt sich für mich auch gar nicht die Frage, ob ich ein sündhafter Mensch bin.
Genau, diese Frage kann sich der Nichtgläubige stellen oder dieser Theorie, die du gerade skizziert hast, kann sich der Nichtgläubige entsprechend so stellen, ja. Welche Auswirkungen das dann auf die persönlichen Lebensumstände hat, die Art und Weise, wie das Leben geführt wird und so weiter, das lasse ich einmal dahingestellt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, eine gewisse Religiosität zu haben, einen Glauben zu haben, der auch dem Menschen zuträglich ist und mich darum zu bemühen, um dann halt eben in Richtung Gott auch durchaus zu streben, um ein gutes Leben zu haben.
Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat in seinem Werk Die Krankheit zum Tode das als eigentliche Sünde schon bezeichnet, das Nichtglauben an einen Gott oder das Nicht-Akzeptieren der Relevanz Gottes für das eigene Leben, das gesellschaftliche Leben als sich schon als Sünde zu bezeichnen ist.
Ja, das klingt für unsere Ohren vielleicht ein bisschen übergriffig, weil Kierkegaard zu seiner Zeit natürlich da einen ganz anderen Autoritätsbegriff mit religiöser Obrigkeit hat. Er kommt aus dem lutherischen Bereich, dänisch. Das ist klar, dass für unsere Ohren das heute ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig klingt, mindestens. Vielleicht sogar auch schwierig. Also da muss man schon ein bisschen genau mit umgehen. Aber vielen ist in der Tat das Wort Sünde, das Wesen der Sünde, der Umgang mit diesem Stichwort nicht mehr geläufig. Ich finde das, sage ich bewertend, ich finde das großartig schwierig, ehrlich gesagt, für unsere Gesellschaft, aber auch für mich als Einzelperson, für eine Einzelperson.
Ich hatte das Gefühl, dass viele unter Sünde auch verstehen, dass es ein Nicht-Einhalten der Gesetze Gottes ist. Also ich widerstehe Gesetzen oder ich halte mich nicht an die Gesetze Gottes. Aber ich glaube, dass Sünde da noch ein bisschen weiter greifen könnte, oder?
Ganz eindeutig. Also lediglich Regeln, Rechtsvorschriften, Gesetze einzuhalten, greift deutlich, deutlich zu kurz. Ich würde erst einmal damit anfangen, und das ist dann auch die schönere Variante, diesen Begriff zu denken, sag ich mal, mich mit dem Wesen Gottes auseinanderzusetzen oder überhaupt mich mit dem Wesen Gottes auseinandersetzen zu wollen. Hm. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Was will er mit mir und von mir? Und nicht sofort in Regeln oder Paragraphen zu denken. Also freitags zu fasten und keine Schokolade oder kein Fleisch zu essen, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, Sonntagspflicht einhalten etc. Ich glaube, das ist deutlich zu kurz gedacht und sorgt eher für Stress und macht auch im Grunde genommen die Schönheit Gottes und des Glaubens eher unmöglich, möchte ich sogar sagen. Also setzen wir uns doch damit auseinander, wer und wie und was Gott ist und was er für uns will. Und dann erkenne ich durchaus meine Sündhaftigkeit, Klammer auf, die ist nichts Schlimmes, Klammer zu, die zwar schwierig werden kann, aber zunächst einmal ganz natürlich vorhanden ist, weil ich Mensch bin und eben nicht Gott.
Aber was ist denn dann für dich konkret Sünde? Und was ist vielleicht auch ein Unterschied von Sünde und vielleicht ein fehlerhaftes Verhalten?
Ich glaube, es ist sündhaft oder es ist Sünde, sich eben mit Gott nicht auseinandersetzen zu wollen. So, wenn ich das nicht tue, bin ich deswegen nicht sündhaft. Mhm. Sondern ich bin es auf jeden Fall, weil ich ja davon ausgehe, also ich als Jan Witte, gläubige Person, dass es diesen Gott gibt oder überhaupt Gott gibt. Also ich halte es schon für sündhaft und Sünde, sich dem natürlich Gegebenen, also dem Auseinandersetzen mit Gott, ja nicht in gewisser Weise hinzugeben. Ist ein bisschen ein altmodischer Begriff, aber sich dort hinein zu begeben, sag ich mal.
Ist denn aus deiner Sicht heraus der Mensch als sündhaftes Wesen geboren oder wird er sündhaft durch den Einfluss der Welt, je mehr er heranreift?
Also er ist sündhaft geboren. Das ist die sogenannte Ursünde. Also es gibt immer und prinzipiell einen Abstand des Menschen zu Gott. Wäre es deckungsgleich oder würde es ineinander übergehen, dann wäre der Mensch ja Gott. Mhm. Aber dadurch, dass es da halt eben etwas dazwischen gibt, ist der Mensch aufgrund seines Menschseins ursündig. Das ist in unser Menschsein hineingelegt.
Du sprichst damit auf Adam und Eva und die Vertreibung aus dem Paradies an?
Also Adam und Eva sind erstmal eine Allegorie und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es geht mir jetzt erst einmal um diesen auch anthropologischen Ansatz, also das Denken vom Menschen her. Der Mensch ist nicht Gott. Und es ist problematisch, dass er sich so verhält. Das ist nochmal eine Verstärkung der Sünde, sag ich mal. Aber zunächst einmal ein entstandener Mensch, gezeugt, geboren, ist erst einmal nicht Gott. Und damit ist Sünde eingepreist. Wie groß dann der Abstand zu Gott ist, das ergibt sich im Laufe des Lebens, sag ich mal. Also vielleicht hilft es uns, ein bisschen über das Wort Sünde nachzudenken, wenn wir auf das altdeutsche Wort Sund eingehen. Also ein Sund ist ja der Abstand zwischen dem Festland und einer Insel. Gucken wir mal auf Schleswig-Holstein und dann gehen wir in die Ostsee und schauen wir auf die Insel Fehmarn. Ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ansonsten kann man sich eine Landkarte rausholen und das mal eben einmal nachschauen. Da ist zwischen dem Festland und der Insel Fehmarn der Fehmarnsund, also der Abstand der Insel Fehmarn vom Festland. Und so ist im Grunde genommen Sünde auch zu verstehen. Es ist der Abstand von etwas. Also als Mensch ist es der Abstand von Gott. Und die Brücke, die es darüber gibt, die ist im Grunde genommen, ich würde sagen, ja, die müssen wir gehen, da müssen wir rüber. Mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist, ich finde, etwas sehr, sehr Bereicherndes.
Also alles, ich fasse das zusammen, alles, was mich von Gott entfernt, aus der Verbindung mit Gott trennt, ist für dich Sünde.
Genau, vergrößert die Sünde. Also wenn ich jetzt das Trennende betone, dann ist das, was mich von Gott entfernt, die Vergrößerung der Sünde, dieses Abstandes. Und ich kann natürlich auch das Gegenteil bewirken. Also ich mache etwas, was im Sinne des Wesens Gottes ist und verringere den Abstand zu Gott. Führe also ein, sagen wir mal etwas theologisch aufgeladen, heiligmäßiges Leben.
Ist das dann eher für dich ein Verhalten, was sündhaft sein kann, oder ein Wesenszug?
Ein Wesenszug zunächst einmal. Denn aus meinen Wesenszügen ergibt sich mein Verhalten. Und es fängt immer mit dem Wesenszug, sagtest du, damit fängt es erst einmal an. Also das Wesen Mensch und das Wesen Gott sollen sich quasi aufeinander zubewegen. Möglichst diesen Abstand, diesen Sund aufheben, sag ich mal, um ein gutes Leben zu führen. Gott ist dazu immer bereit. Der Mensch nun einmal nicht, und das vergrößert möglicherweise die Sündhaftigkeit, also den Sund, den Abstand. Oder aber er geht drauf ein, dann kann er verringert werden.
Was verstehst du da in dem Zusammenhang unter einem guten Leben? Was ist das für ein Verständnis von Leben in Einheit mit Gott? Weil ich würde jetzt mal behaupten, jemand, der Atheist ist, aber beruflich erfolgreich, durch die ganze Welt jettet, der wird dir sagen, ich führe ein bombastisches Leben.
Ja, in äußeren Darbietungen ist das natürlich der Fall.
Ja, deswegen wollte ich nochmal das klären, dass wir als Christen unter einem guten Leben etwas anderes verstehen. Das ist nicht ein Lebensbegriff wie nach weltlichen, säkulären Kriterien.
Genau, es geht nicht um das volle Konto, das große Haus, das große Auto und solche Sachen, sondern es geht um letztlich dieses Riesenwort Liebe in allen Ausprägungen. Also Freundschaft, Mitleid, Kameradschaft, ja, Liebe auch zwischen Ehepartnern, zu den Kindern, innerhalb einer Familie, in einer Beziehung, wie auch immer die geartet ist. Also das aufrichtige, echte, ehrliche Leben einer tiefen Liebe und nicht einer oberflächlichen. Und das ist etwas, was dann entsprechend auch mein Leben mitgestaltet. Ich lebe und gestalte entsprechend Beziehungen, mein Berufsleben, mein Freizeitverhalten, mein Verhalten gegenüber der Schöpfung, der Natur, wie ich mich ernähre, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich über Menschen denke, die anders sind als ich, in welcher Form auch immer. Letztlich geht es darum, dann auf diese Art und Weise im Grunde genommen zu einer tiefen Zufriedenheit zu kommen, also einen Frieden in sich zu spüren, der letztlich, ich wage das zu behaupten, der Friede Gottes ist.
Und diesen Frieden, was passiert denn jetzt mit Menschen, die dann nicht in der Verbindung mit Gott sind, die sich daraus rausklinken und sagen, ich gehe aber, sprich, Sünde findet für mich nicht statt, weil ich gar nicht in der Verbindung mit Gott bin. Ich bin selbst mein eigener Herr, ich bin selbst Schöpfer meiner Realität, ich bin selbst mein eigener Schöpfer dieses Lebens.
Also ich glaube, dass eine ganze Menge zu beeinflussen ist. Jeder von uns kann seine Lebensumstände deutlich beeinflussen. Ich selbst mache mir mein Leben. Aber ich mache es mir halt eben auch in meiner Beziehung zu Gott, der für mich offen ist. Und ich kann auf diese Offenheit Gottes eingehen. Oder wie habe ich deine Frage zu verstehen?
Doch, ich frage mich gerade, was entsteht, wenn ein Mensch aus der Verbindung mit Gott sich ausklingt und sagt, für mich findet deshalb dieser Terminus Sünde und alles, was wir darunter verstehen, gar nicht statt. Da befürchte ich, dann fällt ja der Fokus auf mich selbst. Ja. Weil der Fokus fällt ja nicht auf die Verbindung mit Gott. Ich definiere mich nicht durch diese Verbindung mit Gott. Ich definiere mich nicht durch die Liebe und den Frieden Gottes, sondern ich definiere mich komplett über mich selbst, so wie ich mich selbst wahrnehme, definiere, in Verbindung mit anderen sehe. Also das heißt, ich finde, da bläht sich ja so etwas auf, was man neumodern Ego nennen könnte.
Und das wird, glaube ich, rastlos. Hm. Der Mensch wird rastlos, geht in Aktion, Aktionismus, konsumiert, was das Zeug hält und ist in sich nicht zufrieden. Ich konsumiere auch gerne. Ich esse gerne gut. Ich genieße das Auto, das ich fahre. Das ist nichts Besonderes. Ich genieße auch gerne. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich erkenne das allerdings alles als Schöpfungsbestandteil auch an. Mir geht es darum, eine innere Zufriedenheit zu erreichen, zu bewirken, darauf hinzuwirken. Das ist auch, ja, meine Art und Weise, Mensch zu sein, mein Leben zu gestalten. Ziel ist es, innere Zufriedenheit zu haben und Beziehung aus dieser inneren Zufriedenheit mit Gott zu leben oder aber eine Beziehung zu leben, dann ist Gott eine Art Korrektiv, die zu Zufriedenheit führt.
Ja, Augustinus hat das, glaube ich, sinngemäß so formuliert. Du kommst erst zur Ruhe, wenn ich in dir zur Ruhe komme, oh mein Herr.
Ja, das passt ja.
Ja, also das ist etwas, was Augustinus so formuliert hat und das trifft ganz gut den Kern dessen, was du gerade skizziert hast. Gleichwohl stelle ich aber ja fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Begriffe wie Selbstliebe, Eigenliebe so in den Vordergrund gestellt werden, individuelle Freiheit. Also das heißt, ich stelle schon fest, dass sehr viel sich in unserer Gesellschaft um mich selbst dreht, um meine Definition des Lebens, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche im Leben, um mich und um meine Situation.
Genau. Und darin liegt das Problem. Überbetone ich diese Begriffe, Selbstliebe, Ehrgeiz und alles, was dazugehört, die Liste lässt sich fortsetzen, überbetone ich diese Begriffe, rücke ich ab von einer eigenen, inneren, tiefen Zufriedenheit. Und das vergrößert dann halt eben den Sund, den Abstand zu dem, was Gott mit und für mich will.
Ich finde, er vergrößert auch den Abstand zu meinen Mitmenschen.
Ja, klar.
Und zu dem anderen um mich herum.
Also, ja, klar.
Wenn ich, Michel Foucault hat das ja mal so schön formuliert, er hat gesagt, du kannst kein Ich-Bewusstsein entwickeln ohne Abgrenzung von anderen. Du brauchst eine Vergleichbarkeit, sonst kannst du dich selbst nicht wahrnehmen, wenn du dich nicht durch Gott wahrnimmst. Und das an dem Beispiel, wenn ich mich um das Wohl meiner Familie kümmere, wenn das der Fokus meiner ganzen Aufmerksamkeit ist und meiner Ich-Definition und meiner Selbstdefinition, habe ich nicht mehr viel Raum, für mich um das Wohl einer anderen Familie zu kümmern, weil der Fokus auf mir liegt, auf meiner Wahrnehmung. Das heißt, ich grenze die anderen Familien und deren Wohlergehen aus.
Genau, es kommt etwas in ein Ungleichgewicht, es ergibt sich eine Unwucht und dadurch kippt etwas. Also wir können da vielleicht sogar in der Tat das Beispiel einer Waage nehmen. Mhm. Also wenn etwas ausgeglichen ist, wenn ich in mir ausgeglichen bin, eine ausgeglichene Persönlichkeit bin, dann ist etwas im Gleichgewicht. Ich stehe in guten Beziehungen zu mir selbst, zum Nächsten und zu Gott. So, jetzt mal also diese Reihenfolge. Und das hilft zu einem gelingenden Leben. Das ist etwas sehr Schönes, finde ich. Und so würde ich im Grunde genommen auch an den Begriff der Sünde herangehen. Ich sage es noch einmal. Also nicht von Regeln und Geboten aus Sünde definieren, sondern von meinem Wunsch, Gott nahe zu sein und ihm im Grunde genommen zu antworten auf sein Angebot, auch mir nahe zu sein.
Ich würde sogar noch weitergehen, weil wenn Gott und Gottes Liebe nicht der gemeinsame Nenner von Menschen ist, ist es auch ganz schwer, eine Gemeinschaft zu bilden, eine Gesellschaft zu bilden, eine Nation zu bilden, eine Weltbevölkerung zu bilden, weil ja du immer über deinen eigenen individuellen, ich sage jetzt sündhaften Fall stolpern könntest.
Ganz genau. Es fehlt ein gewisses verbindendes Element. Und ich glaube, es wird sogar atmosphärisch kalt, wenn man so will. Mhm. Natürlich kann man diese Kühle, diese Kälte nicht an einem Thermometer abmessen. Aber ich glaube, es gibt schon einen gewaltigen Unterschied zwischen Personen, die eine gewisse Religiosität in sich haben, wenn sie denn eine gesunde ist, ne? Immer das vorausgesetzt, klar, dann gibt es auch eine gewisse menschliche Wärme durch diese Person, von dieser Person. Es ist ein anderes Empfinden, sag ich mal. Und das ist kein Fantasieprodukt, dieses Empfinden, sondern es ist eine menschliche Wärme und es ist halt eben nicht atmosphärisch kalt oder kühl.
Ich glaube sogar, dass der Mensch ursprünglich immer religiös ist. Es ist ein Teil unserer menschlichen Natur, dieses religiöse Bewusstsein. Und wenn wir das von Gott abkoppeln, dann habe ich schon den Eindruck, dass der Mensch sich dann Ersatzreligionen schafft.
Ja.
Also das heißt, er ist nicht nicht religiös, sondern es tritt an die Stelle Gottes, der eigentlichen, ursprünglichen Verbindung, tritt eine Ersatzverbindung. Das kann mein Beruf sein, das kann eine politische Meinung sein, das kann irgendwas sein, irgendwas, wo ich dann meine Identität heraussuche, wo ich mein Ich-Bewusstsein aufbauen kann. Und ich glaube, das ist die eigentliche Sünde, dass du in dem Moment Ersatzgötter schaffst und dich damit schon gegen ein Gebot wendest, das da heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Genau, also das Ersetzen Gottes durch etwas oder jemanden anderes ist schwer sündhaft und führt letztlich in die Irre. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das zu einem zufriedenstellenden Leben führt.
Aber weder für dich noch für andere.
Ja.
Weil wenn ich das jetzt mal vergleiche mit zum Beispiel einer politischen Einstellung, wenn ich eine politische Einstellung favorisiere, mit der ich mich identifiziere, dann habe ich das Problem, dass es ja nicht mehr um die politische Einstellung per se geht, sondern um mich als Person, die ich diese politische Einstellung vertrete. Und wenn die kritisiert wird oder angegriffen wird, bekomme ich ja Probleme, weil ich das sehr persönlich nehme, weil ich das als Angriff auf meine Person definiere, weil meine eigene Identität, die ich ja mit diesem politischen Verständnis koppel, getriggert wird.
Genau. Also ganz genauso würde ich das auch sehen, oder ganz genauso sehe ich das auch. Das Ersetzen Gottes durch die eigene Vorstellung führt in die Irre.
Ja. Und zu Konflikten, zu Problemen und löst eigentlich Gemeinschaft auf.
Ja.
Weil das Verbindende fehlt. Das Göttliche, die Liebe Gottes. Es gibt kein gemeinsames Fundament.
Also ich nenne dieses Verbindende den Heiligen Geist.
Mhm.
Also das Wirken Gottes zwischen uns, der im Grunde genommen den Abstand zwischen Personen, zwischen Menschen auch möglichst gering halten will. Nicht in dem Sinne, dass wir uns gegenseitig auf die Pelle rücken.
Mhm.
Also diese Art von Nähe ist nicht gemeint, sondern halt eben die menschlich warme Nähe, die gespürt werden soll in sich und aus dem heraus ich dann halt auch agiere, Politik mache, ein Unternehmen führe, Beziehungen innerhalb der Familie oder im Freundeskreis lebe und so weiter und so weiter.
Ja, aber das Verbindende ist ja nicht der andere Mensch, sondern Gott. Also das, die Gemeinsamkeit ist der Glaube und die Einheit mit Gott und nicht die andere Person.
Ja, klar.
Deswegen, also mit dem Näherrücken heißt ja nicht, dass ich dir auf die Pelle rücke, sondern das gemeinsame Fundament, auf dem wir stehen, ist Gott.
Und aus diesem Fundament heraus kann sich durchaus in seinem Heiligen Geist Beziehung ergeben. Sehr abstrakt, was wir jetzt gerade hier theoretisieren. Wirklich schwere Kost. Aber vielleicht lässt sich das der ein oder andere mal ein bisschen durch den Kopf gehen oder durchs Herz.
Ja, mir ging es darum, erstmal diesen Begriff der Sünde ein bisschen loszulösen von dem Regelwerk. Und die Ursünde eigentlich ist, aus der Verbindung mit Gott auszutreten. Und das ist ja auch das, was im Sündenfall eigentlich passiert ist. Apfel hin, Schlange her. Letzten Endes geht es ja darum, dass Adam und Eva aus der Einheit mit Gott ausgetreten sind und ihr eigenes Ding gemacht haben.
Das ist der springende Punkt. Also die Allegorie Adam und Eva, Apfelbaum, Apfel, Schlange etc., ja, soll ja lediglich ein Sinnbild sein für das, was der Mensch, ja, was ihn antreibt, was er will, also seinen eigenen Willen über das setzen.
Den Willen Gottes zu stellen.
Ja, genau. Also darum geht es erst einmal. Also salopp gesagt, Mensch, setz dich mit dir und deiner Beziehung zu Gott auseinander. Dann führst du ein anderes Leben. Es bekommt eine wirklich enorme Qualität.
Ja, und frag dich auch mal, was Gott möchte. Also was will Gott? Was ist Gottes Wille für dich, für dein Leben? Und frag dich nicht, was ich will.
Ja, das ist ja halt auch der Ansatz, was ich vorhin gesagt habe.
Mhm.
Also, wer ist Gott? Welches Wesen hat er?
Mhm.
Wie tickt der? So, und dann lasse ich das in mein Leben hinein. Ich lasse es für mich zu, setze mich damit auseinander. Kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durchaus sagen, das ist jetzt nicht so meins. So, okay, da kommen wir wieder ein bisschen ins Sündhafte. Ne? Abstand vergrößert sich wieder.
Mhm.
So. Und an anderen Punkten finde ich halt eben deutliche Übereinstimmung. Der Abstand verringert sich wieder ein bisschen. Ich rücke näher ran. Also das ist schon auch ein Hin und Her. Ich lebe das auch. Ich erlebe das auch. Aber es ist schon auch spannend und interessant. Wer ist dieser Gott? Und wer bin ich vor ihm?
Wie stellst du das für dich fest? Also wie sollte ich jetzt jemandem antworten, der mich fragt, aber wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben definieren, wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben in Erfahrung bringen?
Also ich erlebe das zum Beispiel in dem, was in meinem Gewissen vorgeht. Das nehme ich da wahr. Also das Gewissen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das ist im Grunde genommen der Ort, in dem, ist jetzt ein großes Wort, Gott zu mir spricht. Natürlich spricht Gott nicht mit, ich habe keine Privatoffenbarung oder so etwas, ja. Aber wenn ich in meinem Gewissen schon spüre oder merke, ja, das ist jetzt richtig, das ist gut. Hier hast du etwas Gutes hinbekommen. Oder halt eben das Gegenteil, da hast du jetzt einen Bock geschossen. Dann kann ich das als quasi korrigierendes Element, als Korrektiv Gottes in mir durchaus wahrnehmen und mich entsprechend verhalten.
Also ich gehe bewusst in die Kommunikation mit Gott durch mein Gebet. Also durch Beten ist es schon, dass ich auch um Rat frage, ist das jetzt der richtige Schritt, den ich gehe? Ist das der falsche Schritt? Sollte ich das tun? Sollte ich das nicht tun? Also ich versuche sehr aktiv Rücksprache zu halten mit Gott über Entscheidungen, die in meinem Leben anstehen, die in mir selbst anstehen, über Wünsche auch, die ich habe. Also ich versuche da schon immer ganz aktiv eine Rückkopplung zu halten mit Gott durch das Gebet und nehme ähnlich wie du das über eine innere Gewissheit wahr. Also Gott antwortet zwar nicht immer sofort, also das Telefon ist auch manchmal besetzt, die Leitung, also dann dauert es ein paar Tage. Aber ich merke, ich bleibe immer am Ball so lange, bis ich eine Antwort erhalte und das, was ich auch als Antwort verstehe. Das heißt, so versuche ich, den Willen Gottes für mein Leben zu erahnen, zu erfassen und mich auch danach auszurichten. Gelingt mir auch nicht immer, ich bin ja nicht vollkommen, aber das ist so, wie ich den Willen Gottes für mich wahrnehmen würde. Und genau deshalb ist es auch für mich so wichtig, sich mit dem Begriff der Sünde auseinanderzusetzen, weil wenn die Ursünde wirklich schon ist, dass ich gar nicht mehr in die Verbindung mit Gott gehe und gar nicht mehr mich als Teil Gottes verstehe und auch als Schöpfung Gottes verstehe, als Kind Gottes verstehe, sondern glaube, ich kann hier losgelöst auf diesem Planeten wandeln, unabhängig von Gott, ist das genau das, was ich mit Teufelsküche bezeichnen würde.
Das ist nicht die Ursünde. Die Ursünde liegt in unserem Menschsein als solches.
Okay, gut, dass du das nochmal...
Das, was du gerade geschildert hast, ist eine bewusste Entscheidung, nicht auf Gott und sein Wesen eingehen zu wollen und es dann auch nicht zu tun, es zu unterlassen. Das ist etwas anderes. Das ist schon nicht mehr Ursünde, sondern Sünde. Mhm. Für die Ursünde kann der Mensch überhaupt nichts. Das muss man einmal vielleicht auch in diesem Zusammenhang noch einmal sagen. Der Mensch wird geboren und kann nichts dafür, dass er geboren wird, dass er entstanden ist und so weiter. Und er kann auch nichts dafür, dass er nicht Gott ist. Das ist Teil der Schöpfung, Teil des Schöpfungsplanes Gottes. Das ist gegeben.
Also was er dann später von Anfang an diesen Sund zwischen Gott und dem Menschen.
Ja, klar. Was er dann daraus macht im Laufe seines Lebens, wenn Verstand dazukommt, wenn Denkfähigkeit, Reflexionsfähigkeit dazukommt, wenn es Einflüsse gibt, denen er nachgeht oder eben nicht nachgeht, das ist dann das, ja, was den Sund vergrößert oder halt eben verringert.
So wie du und ich jetzt Sünde definieren, ist das aber schon wesentlich kleinteiliger.
Wieso?
Ja doch, weil das, was du und ich unter Sünde verstehen, ist ja ähnlich wie das, was Jesus in der Bergpredigt schon gesagt hat. Sprich, es ist nicht schon die Sünde, wenn du deinen Ehepartner betrügst, sondern schon der Gedanke daran ist Sünde. Schon das Gefühl daran ist Sünde. So, das heißt, das verlagert aus meinem Verständnis heraus diese Sündhaftigkeit schon auf meine eigenen Gedanken und eigenen Gefühle. Also das heißt nicht, die ausführende Tat ist der Sündenfall, sondern schon der Gedanke und das Gefühl dafür.
Ja, weil ich zum Beispiel meine Denkwelt, mein Gewissen auch bilden kann. Heranbilden kann, aufbauen kann im Grunde genommen und schauen kann, wie gehe ich jetzt mit der Situation, in der ich stehe. Du hattest Jesus als Beispiel genannt, mit dem Gedanken, die Ehefrau zu verlassen oder sie dann tatsächlich zu verlassen. Ich kann schon im Vorfeld in meiner Beziehung überlegen, empfinden, beten, reflektieren. Wie stehe ich jetzt zu der Frau, mit der ich in einer Beziehung bin? Oder mit meinem Freundeskreis oder wie auch immer?
Aber könnte es dann rein theoretisch sein, dass in dem einen Fall, deswegen habe ich auch vorher so darauf bestanden, die Rückkopplung auf Gott, Rücksprache mit Gott halten, dass in einem Fall aus einer Handlung heraus kein sündhaftes Verhalten vorliegt, weil es im Einklang mit dem Willen Gottes ist, in einer anderen Situation, wo ich es aber eigenmächtig entschieden habe, dieselbe Aktion sehr wohl sündhaft sein kann.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das menschliche Zusammenleben, das menschliche Leben auch als solches, ist so kompliziert und so komplex, dass ich mich mit einfachen Regelwerken einfach auch schwer tue.
So. Und das heißt halt auch für mich eben auch, dass wir diese individuelle Beziehung zu Gott brauchen. Ja. Das heißt, Sünde ist etwas, was in einer eigenen Verbindung mit Gott steht.
Ja. Nicht jetzt eine individualistische Beziehung. Ich glaube schon, dass ich mir als Individuum auch etwas sagen lassen muss. Mhm. Und zwar nicht lediglich von Gott, sondern halt eben auch zum Beispiel von seinem Sakrament der Kirche, die eine Fülle von Anregungen bieten kann, wie ich finde. Die Kirche ist deutlich, deutlich mehr als das, was wir in den Medien wahrnehmen, sondern sie ist im Grunde genommen Zeichen und Wirkung oder Zeichen und Wirken Gottes in der Welt und hat eine ganze Menge mitzuteilen, halt eben auf der inhaltlichen, ja, sakramentalen Ebene zum Beispiel. Also das, was dort an Anregungen kommt in Fragen der Moral, der Ethik, das ist schon wirklich viel gut brauchbarer Stoff, ein bisschen salopp gesagt, mit dem ich arbeiten kann und der mich bereichert, der mir hilft, meine Beziehung zu Gott halt eben auch aufzubauen.
Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Fehler und Sünde? Wie würdest du da den Unterschied definieren wollen? Wann ist ein Fehler eine Sünde oder ist ein Fehlverhalten von vornherein sündhaft? Also wie ist da der Zusammenhang für dich?
Ich glaube, dass Fehler aus der Sünde folgen. Mhm. Also zunächst einmal ist dort die Sünde der Abstand zu Gott. Und ich folge in der Sündhaftigkeit meinem Leben und mache Dinge richtig oder halt eben auch Dinge falsch. Es entstehen Fehler.
Glaubst du eigentlich, dass es so etwas wie auch eine kollektive Sünde gibt? Also auch Sünde, wir haben jetzt sehr viel über die Sünde des Einzelnen gesprochen, im Verhältnis, im Abstand zu Gott. Glaubst du auch, dass es so etwas wie kollektive Sünde, zum Beispiel von Völkern, Nationen, Gemeinschaften gibt?
Gemeinschaften, darauf würde ich eingehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es den Geist gibt, der uns verbindet, also den Geist der Liebe, der Zuneigung, der Kameradschaft, dass es halt eben auch einen gegenteiligen Geist gibt, der spaltet, trennt und dafür sorgt, dass wir halt eben nicht miteinander umgehen, gut miteinander umgehen. Also insofern glaube ich schon, dass es Gemeinschaften gibt, einfach um einen ganz allgemeinen Begriff einmal zu verwenden, der einen verbindenden Geist zwar hat, der aber sich so ausprägt und auswirkt, dass halt gutes Leben nicht möglich ist, vielleicht sogar verhindert, vernichtet wird. Die Geschichte ist voll von Beispielen.
Nenn eins.
Ja, als Deutsche können wir natürlich den Nationalsozialismus benennen. Aber die zweite große Ideologie des 20. Jahrhunderts ist halt eben der Sozialismus-Kommunismus mit fürchterlichen Ergebnissen. Also das, was Mao da in China losgetreten hat, was Lenin oder Stalin in der Sowjetunion begonnen hat. Wie gesagt, Nationalsozialismus ist dann halt auch nochmal so ein Thema, aber auch andere politische Systeme, das ist furchtbar. Da wollen wir uns doch nichts vormachen. So etwas gibt es auch in religiösen Gemeinschaften, wenn ich mir verschiedene Sekten anschaue.
Wollte ich gerade sagen, also es ist nicht nur politisch motiviert,
nein.
Das ist mir jetzt schon auch wichtig, sondern ich glaube auch, dass es so etwas wie eine kollektive Sünde gibt.
Ich würde auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehen, nämlich auf unsere persönlichen Beziehungen. Also wir sehen das zum Beispiel auch in Familien. Mhm. Wenn dort ein Geist ist, der dafür sorgt, dass wir nicht gut miteinander umgehen. Auch das gibt es. Da wollen wir uns doch nichts vormachen. Also wenn man nicht miteinander kann, wenn aus welchen Gründen auch immer, das mag ja durchaus auch berechtigt sein, ja. Es kann ja auch etwas sein, was hineingegeben wird in ein System wie eine Familie oder ein Freundeskreis, ein Kollegenkreis. Also das ist nicht immer nur die große Politik, das, was in fernen Hauptstädten passiert oder in seltsamen Sekten, sondern das gibt es halt eben auch sehr klar auf unserer Ebene, dort, wo wir uns, wo ich mich bewege.
Was kann man denn aus deiner Sicht aber tun, wenn man sich sündhaft verhalten hat? Also wenn man in die Distanz zu Gott gegangen ist und gemerkt hat, dass man daraus heraus sich fehlerhaft verhalten hat?
Also dann hat man ja schon mal etwas gemerkt. Und
die Erkenntnis.
Genau, man spürt vielleicht auch aus der Erkenntnis heraus, also als Folge der Erkenntnis, eine gewisse Reue. Man bereut sein Verhalten. Ich will es wieder gut machen. Schlicht und einfach. Also es geht darum, dann das, was man dort getan hat, wieder gut zu machen. Also zum Beispiel um Entschuldigung, um Vergebung zu bitten. Vielleicht auch Hilfe in Anspruch nimmt. Es kommt ja immer auch auf die Schwere der Schuld an, die entstanden ist aus dem sündhaften Verhalten, sag ich mal. Also da muss man dann gucken, wie geht das? Also wenn ich das Finanzamt betrüge, werde ich das nicht einfach ohne Hilfe, sag ich mal, wieder gut machen können. Da entstehen dann ganz neue Probleme möglicherweise. Also wie entschuldige oder entschulde ich mich? Diese Frage würde ich mir schon stellen als das, was dann aus diesem Gewissensbiss, wenn ich es mal so sagen darf, kommen kann.
Da gibt es jetzt ja innerhalb der katholischen Kirche ein Sakrament, das heißt Buße.
Ganz genau. Also ich kann zum Beispiel auch das Beichtsakrament, das Bußsakrament, das Sakrament der Vergebung in Anspruch nehmen als Hilfsmittel, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich selbst diesen Schritt vielleicht auch nicht unbedingt gehen kann. Also auf eine Person, gegenüber der ich mich falsch verhalten habe, sündhaft verhalten habe, Schuld auf mich geladen habe, wenn ich alleine in der Lage bin, das zu entschulden, dann ist alles klar. Wenn ich das nicht so alleine hinbekomme, dann kann ich zum Beispiel die Hilfe eines Priesters in Anspruch nehmen, der ein bisschen hilft. Wie gehe ich damit um? Vielleicht auch sehr deutlich hilft. Wie gehe ich damit um?
Das war jetzt ein Fehlverhalten anderen. Entschuldigung, ja.
Und es ist mir wichtig, in dem Zusammenhang auch durchaus zu sagen, dass das Beichtsakrament nicht daraufhin ausgelegt ist, eine Liste mit Fehlverhalten aufzuzählen, sondern es geht im Beichtsakrament darum, der Person, die dort sitzt und das Gespräch sucht, zu sagen, ich stütze dich in deiner Würde als Person, die sich gerade falsch verhalten hat. Also du wirst jetzt hier nicht runtergemacht, platt gemacht,
verurteilt.
Ich lasse dich nicht hängen, sondern ich sitze hier zum Beispiel als Priester und bin mit dem Auftrag versehen, offen für dich zu sein. So wie Gott offen für dich ist. Ich bin natürlich nicht Gott als Priester, gar keine Frage. Sondern das ist im Grunde genommen das Angebot Gottes in diesem Gespräch, das, was dich in deinem Gewissen belastet, anzusprechen. Und dann sehen wir zu, dass wir da Lösungsansätze bekommen. Darum geht es in der Beichte. Es geht nicht um das Aufzählen von Fehlverhalten, von Schuld, sondern es geht sehr klar und deutlich darum, in seiner menschlichen Würde bestärkt zu werden. Und diese menschliche Würde liegt in der Offenheit Gottes zur Person.
Und ist die Buße auch wieder ein, sage ich mal, ein Reinigungssymbol, damit ich mich wieder Gott annähern kann, damit ich diesen Sund wieder schmälern kann?
Ja, also das Gehen in so ein Beichtgespräch ist ja schon einmal eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Das ist gar nicht so einfach. Es hebt die Sünde auf. Es macht nicht automatisch frei von Schuld. Also ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Wenn ich das Finanzamt betuppe um so und so viel 1.000 Euro und ich gehe damit in ein Beichtgespräch, dann ist mir die Schuld ja nicht erlassen, die ich gegenüber dem Finanzamt habe. Aber ich kann mir, ich sag mal, im Gewissen etwas zusagen lassen, dass ich wieder in die Nähe Gottes rücke, die Sünde, der Sund also aufgehoben wird. Das entpflichtet mich natürlich nicht davon, die Schuld zu begleichen. Also da haben wir auch noch mal unterschiedliche Begrifflichkeiten.
Ja, ja.
Sünde und Schuld sind nicht das Gleiche, so, sondern es ist etwas sehr Unterschiedliches. Und hebe ich den Sund auf, verringere ich den Abstand, komme ich natürlich auch auf den Gedanken oder auf die Tat, dann halt eben die Schuld auch zu begleichen. Mich zu entschulden.
Ja, und mit Unterstützung Gottes, des Heiligen Geistes.
Ja, genau.
Also, das heißt, wenn die Verbindung wieder steht, kannst du auch die Schuld leichter tragen.
Genau, und es werden möglicherweise Wege gefunden, dann halt eben mit dieser Schuld dann auch nach der Sündenvergebung umzugehen.
Gut, Jan, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also Sünde ist nicht per se das Nichteinhalten der Gesetze Gottes oder ein fehlerhaftes Verhalten, sondern das, was als Sünde über allem steht, ist der Abstand zu Gott, den man möglichst verringern sollte, durch ein adäquates Verhalten, durch regelmäßiges Kennenlernen Gottes, die Suche nach der Nähe Gottes und auch ein wertebasiertes, wertegeführtes Miteinander.
Ich glaube, zunächst einmal geht es darum, eine Beziehung zu Gott zu pflegen, im Gebet, im Zwiegespräch mit Gott. Und dann sehen wir weiter.
In dem Sinne, Jan, danke ich dir für das Gespräch heute. Ich weiß, dass das sehr komplex war, aber ich fand es sehr spannend, diesen Begriff der Sünde wirklich auch wieder zurück auf den Menschen zu legen und zu sagen, es ist auch ein Teil deines Auftrages, diesen Sund zwischen Gott und dir zu verringern, versuchen, ihn gering zu halten. Wenn dir das nicht gelingt, übernimm Verantwortung, geh in die Entschuldigung. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.